Wir kommen zum zweiten großen Teil dieses Tages und sind dabei, diesen faszinierenden und wirklich weltbewegenden Abschnitt, den der Apostel Paulus über das Volk Israel und sein Verhältnis zur Gemeinde Jesu Christi geschrieben hat, miteinander weiter zu bedenken. Und wir hatten ja heute Morgen schon gesagt, es erlaubt die Zeit, uns nicht jeden einzelnen Vers für sich auszulegen. Das wäre auch mal eine sehr interessante Aufgabe, die geleistet werden müsste. Aber hier geht es darum, dass wir den Gedankengang des Paulus, dass wir seine Grundüberlegung, dass wir die erfassen. Was will er damit sagen? Was sind die großen Pflöcke, die er einschlägt? Und wenn wir diesen Überblick haben, dann ist es auch möglich, für jeden Einzelnen die Details weiter zu erkunden und zu studieren. Und um diesen Gedankengang des Apostels deutlich zu machen, hatten wir heute Morgen die Zettel verteilt. Jetzt ist meine Frage, bitte, ja? Genau, also wer von Ihnen hat noch nicht den Zettel, den ich heute Morgen ausgegeben hatte, aus dem die Argumentation des Paulus in den Kapiteln 9 bis 11 hervorgeht? Wer hat diesen Zettel noch nicht? Bitte mal melden. 1, 2, 3, es sind einige. Jetzt ist die Frage, sind von dem ursprünglichen Stapel noch ein paar übrig? Dann würde ich darum bitten, dass man die jetzt ganz gezielt dorthin gibt. Wenn Sie es einfach nur mal so nett sind, sich zu melden, bis Sie einen solchen Zettel bekommen haben. Eher dürfen Sie den Arm nicht runternehmen. Das wird sehr interessant werden. Hier vorne ist noch eine. Hier vorne ist noch eine Dame, ja. So, ich hoffe, Sie sind alle versorgt, denn es ist wichtig, den roten Faden, den großen Gedankengang, so den Duktus mitzukriegen, den der Apostel Paulus hier vor uns entfaltet. Dann werden Sie sehen, es ist zwar komplizierter Stoff, aber so schwer auch wiederum nicht zu verstehen. Sind alle versorgt. Prima. Gut, dann lassen Sie uns zunächst sehen, was der Prophet Jeremia im 31. Kapitel geschrieben hat, Vers 37. Das ist ein Vers, den Paulus natürlich auch kannte aus dem FF. Da schreibt der Prophet Jeremia, Gott lässt durch ihn ausrichten dem Volk Israel. Wenn man den Himmel, also Jeremia 31, 37, wenn man den Himmel oben messen könnte und den Grund der Erde unten erforschen, dann würde ich auch verwerfen, das ganze Geschlecht Israels für all das, was sie getan haben. Also, bis ganz Israel als Volk verworfen werden würde, sagt Gott, müsste es schon so weit kommen, dass man den Himmel oben messen könnte und den Grund der Erde unten erforschen. Damit soll deutlich gemacht werden, das wird nie ein Mensch können. Und darum wird nie das eintreten, was Gott für den Fall sagt, nämlich, dass er verwerfen würde, das ganze Geschlecht Israels. Das ist nochmal eine sehr starke Untermauerung der Treue Gottes zu seiner Verheißung gegenüber seinem auserwählten Volk. Und wir hatten gesehen heute Morgen, dass genau daraus, aus dieser Fülle der Verheißungen für Israel, wenn Sie das Alte Testament mal durchlesen und sich alle Verheißungen anstreichen, die Gott dem Volk Israel gegeben hat, dann werden Sie auf eine sehr bunte Bibel kommen, wenn Sie allein nur das schon anstreichen. Und genau daraus erwächst dem Paulus die große Not, dass er sagt, einerseits die Verheißungen und andererseits dieser miserable geistliche Zustand, in dem sich das reale Volk Israel befindet. Wie passt das zusammen? Was wird aus der Zukunft Israels? Und schlimmer noch, kann man sich auf Gottes Verheißung überhaupt verlassen? Steht Gott zu seinen Verheißungen? Wenn wir sehen, was angekündigt ist, auch all diese Beschreibungen des großen Friedensreiches, dass das Kind am Loch der Natter spielen wird, dass Schwerter zu Flutscharen gemacht werden, Jesaja 2, Micha 4 und vieles mehr, was in Jeremia 31, in Jeremia und Jesaja 36, also was alles an Fülle von Verheißungen gegeben ist. Und wenn Paulus damit vergleicht, die Situation, die er vor Augen hat, dann stellt sich die Frage, ist Gottes Verheißung zuverlässig? Und die erste Antwort, die Paulus darauf gegeben hat, ist die, das finden Sie auf Ihrem Zettel, erste Antwort auf die erste Frage. Ja, Gottes Verheißung ist zufällig, denn Gott erwählt immer nur einen Ausschnitt. Also die Tatsache, dass jetzt nur ein kleiner Teil der Juden gläubig geworden ist an den Messias Jesus Christus, steht nicht prinzipiell im Widerspruch zu der Art, wie Gott mit seinen Verheißungen umgeht. Denn das weist Paulus danach am Beispiel Abrahams, Isaaks und Jakobs. Es war nie das Volksganze Empfänger all des Segens Gutes, das Gott verheißen hatte, sondern Gott hat immer eine bestimmte Auswahl getroffen. Nicht nur, wenn es um die Verheißung des Heils geht, auch bei anderen speziellen Segenszuwendungen, wie etwa dem Vorrang, der dem Jakob eingeräumt wurde gegenüber Esau. Und wenn das so ist, ergibt sich daraus, sahen wir heute Vormittag, zwingend eine zweite Frage. Wenn Gott in dieser Souveränität auswählt und bestimmte Leute beschenkt und bestimmte Leute nicht in gleicher Weise beschenkt, kann man da noch sagen, dass Gott gerecht ist? Ist Gott in seiner Souveränität gerecht? Das war der zweite große Durchgang und dort hat der Apostel Paulus dann deutlich gesagt, ja, Gott kann nicht ungerecht sein, denn bei Gott gibt es nur Gerechtigkeit oder Gnade, aber niemals Ungerechtigkeit. Wenn Gott gerecht ist, dann richtet er uns Sünder gemäß seines heiligen Zornes. Das ist recht und billig, aufgrund des Zustandes, in dem wir als Sünder vor dem heiligen Gott stehen. Wenn Gott gnädig ist, wendet er uns sein Erbarmen zu. Aber es geht immer um die Frage, gnädig oder gerecht. Gott kann nicht ungerecht sein. Er ist der Heilige, dem alles gehört. Er ist ohne jeden Hauch von Sünde und Schuld und Fehler. Und darum sollten wir uns vorsehen, nach der Gerechtigkeit Gottes zu rufen. Denn wenn wir nach der Gerechtigkeit Gottes rufen, dann rufen wir nach Gottes Gericht. Aber wenn das so ist, fragt Paulus weiter, wenn es bei Gott nur Gerechtigkeit und Gnade gibt und Gott das souverän entscheidet, kann der Mensch dann überhaupt zur Verantwortung gezogen werden? Das war der dritte große Gedankengang, den wir auf den Fußspuren des Paulus miteinander hier verfolgt haben. Und auch darauf hat Paulus eine ganz klare Antwort gegeben. Er hat gesagt, ja, der Mensch kann zur Verantwortung gezogen werden, weil Gott alle Menschen zum Glauben ruft. Weil er alle fordert zu glauben. Weil er alle auffordert, kehre um, vertraue mir, ich rufe dich. Und wir hatten dann das Resümee, die Bilanz von Kapitel 9 miteinander gesehen und dort mitbekommen, wie Paulus noch einmal die Bilanz zieht und deutlich macht, woran ist die Mehrheit Israels gescheitert, die Mehrheit seiner Zeitgenossen, die nicht gerettet wurde, die nicht den Weg zu Gott fand. Und die Antwort des Paulus ist völlig klar, er sagt, sie haben den Glauben verweigert. Sie haben nicht geglaubt. Gott ruft alle Menschen zum Glauben. Soweit waren wir heute Vormittag gekommen. Und jetzt führt Paulus das nochmal weiter aus. Er sagt, okay, in Vers 10 kommt jetzt der große neue Einschnitt. Wenn das so ist, dass Gott alle Welt zum Glauben ruft, hat Israel dann den Ruf zum Glauben nicht gehört möglicherweise? Haben sie da etwas überhört? Haben sie da etwas nicht mitbekommen? Hat Israel den Ruf zum Glauben etwa nicht gehört? Das ist die nächste Frage. Wenn alle zum Glauben gerufen sind und Israel nicht zum Glauben gekommen ist, hat Israel dann möglicherweise den Ruf zum Glauben nicht gehört? Und diese Frage stellt Paulus in Vers 18 und Vers 19. Wenn Sie sich Römer 10 vornehmen, dann sehen Sie, wo Paulus sagt in Vers 18, aber ich frage, haben Sie etwa nicht gehört? Haben Sie das Evangelium irgendwie nicht mitgekriegt? Und er gibt dann die Antwort mit einem Zitat aus dem Alten Testament, aus Psalm 19, Vers 4, wo es heißt, doch, ja, sagt Paulus. Und dann kommt das Zitat, Ihr Schall ist ja ausgegangen über die ganze Erde und Ihre Worte bis an das Ende des Erdkreises. Also Paulus sagt, doch, das Evangelium ist ihnen schon verkündet worden. Durch die Apostel, durch Paulus selbst. Durch viele Christen, die zu Jesus gefunden haben, die Menschen, die Christen geworden sind. Und dann den Juden auch den Glauben bezeugt haben, den Juden, die noch ungläubig gewesen waren. Denn etliche Juden sind ja gläubig geworden, die Apostel waren ja alles Juden. Also, Paulus sagt, jawohl, sie haben es gehört. Und in Vers 19 nochmal, aber ich frage, hat Israel es nicht erkannt? Und dann gibt er wieder die Antwort mit zwei Abschnitten aus dem Alten Testament, und zwar mit 5. Mose 32, 21 und Jesaja 65, 1. Da sagt er, schon Mose sagt, ich will euch zur Eifersucht reizen durch das, was kein Volk ist. Durch ein unverständiges Volk will ich euch erzürnen. Da kündigt Gott schon an, dass er Israel durch die Heiden aufrütteln wird. Da ist das schon angekündigt bei Mose. Und in Jesaja beim Propheten wird es dann nochmal gesagt, ich bin von denen gefunden worden, sagt Gott, die mich nicht suchten. Ich bin denen dann offenbar geworden, die ursprünglich, heißt das, nicht nach mir fragten, nämlich den Heiden. In Bezug auf Israel aber spricht er, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem ungehorsamen und widerspenstigen Volk. Verstehen Sie, das ist das Problem. Paulus sagt, jeder ist zum Glauben gerufen. Und dann fragt er in der vierten Frage, hat Israel den Ruf zum Glauben nicht gehört? Und er gibt selbst die Antwort und sagt, doch, sie haben den Ruf gehört. Aber sie haben sich trotzdem verweigert und verhärtet. Wir haben uns das ja zur guten Praxis gemacht, dass ich Ihnen immer den Satz sage, der da bei der Antwort reingeschrieben werden muss. Und diesmal sage ich Ihnen den schon ziemlich am Anfang. Also, vierte Frage, hat Israel den Ruf zum Glauben nicht gehört? Antwort, doch, aber sie haben sich trotzdem verweigert und verhärtet. Und wenn wir jetzt Zeit hätten, die wir nicht haben, das zehnte Kapitel ausführlich miteinander zu betrachten, dann würden wir sehen, wie Paulus hier ein machtvolles Plädoyer abliefert für eine bibeltreue Evangelisation. In den ersten drei Versen macht er deutlich, dass Israel gegenüber dem Glaubensweg blind geblieben ist. Er sagt ganz freundlich, Vers 2, ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie Eifer haben für Gott. Also viele Israeliten wollen schon mit Gott ins Reine kommen. Sie mühen sich, sie strengen sich an, aber sie machen es nicht richtig, nicht nach der rechten Erkenntnis, sagt er. Wie es viele Menschen gibt, die religiös sehr bemüht sind, die alle möglichen Exerzitien und sonstigen religiösen Praktiken bemühen und meinen, sie könnten dadurch dem heiligen Gott näher kommen. Und so sagt Paulus, macht's auch die Mehrzahl meiner jüdischen Volksgenossen. Ich bescheinige ihnen, dass sie Eifer haben. Sie sind durchaus religiös. Wie viele Menschen gibt's, die durchaus religiös sind? Aber das hilft ihnen nicht, sagt Paulus, wenn sie voller Eifer an die falsche Tür klopfen. Wenn sie voller Eifer an die falsche Tür klopfen, hinter der niemand ist, dann nützt ihnen ihr ganzer Eifer nichts. Und so ist das hier. Paulus sagt, sie haben sich bemüht, aber sie sind blind geblieben gegenüber dem Weg, den Gott ihnen so deutlich gewiesen hat. Nämlich dem Glauben an den Messias Jesus Christus. Das ist ihr großes Problem. Und dann sagt Paulus in den Versen 4 bis 13, dennoch bleibt das der einzige Rettungsweg. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt nicht einen religiösen Sondertrip für Leute, denen Jesus nicht genug ist. Wer den Sohn nicht will, hat vom Vater nichts mehr zu erwarten. Ich erinnere nochmal an das Beispiel, mit dem wir heute Morgen unseren Vortrag begonnen haben. Wer den Sohn will, dem gibt der Vater alles. Aber wer den Sohn ablehnt, der hat vom Vater nichts zu erwarten. Und liebe Leute, das zu bezeugen in unserer heutigen Zeit, in der sogenannten Postmoderne, wo der Dialog der Religionen so geführt wird, dass man sagt, jeder muss einen Wahrheitsanteil beitragen, sind wir gefordert, diese Klarheit und Eindeutigkeit des Paulus auch zu praktizieren und deutlich zu sagen, an Christus vorbei gibt es keinen anderen Weg zum Heil. Das ist sehr wichtig. Und nun können Sie das lesen in den Versen 4 bis 13, wie Paulus deutlich macht, und er beruft sich auf viele Stellen auch aus dem Alten Testament und zeigt, es gibt nur den Weg des Glaubens. Das ist schon im Alten Testament angekündigt. Und jetzt, wo Gott den entscheidenden Grund des Glaubens geschickt hat, den Messias, den er euch anbietet, durch den er euch ruft, da sind alle anderen Dinge nicht mehr genügend. Und dann sagt Paulus in Vers 8, das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Und er zitiert ja aus dem Alten Testament und macht deutlich, ihr müsst euch nicht esoterisch verrenken. Ihr müsst nicht irgendwie versuchen, ihr müsstet das Wort aus dem Himmel holen oder ihr müsstet euch irgendwelche geheimen Sonderlehren hier heranziehen. Sondern die Dinge sind klar, sagt Paulus. Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir verkünden. Das heißt mit anderen Worten, Christus ist nahe. Du musst nicht irgendwie nach einem verborgenen Weg Gottes suchen. Und das ist es auch, was wir unseren Zeitgenossen zu sagen haben. Du musst nicht ewig der Gottsucher bleiben. Christus ist nahe. Er offenbart sich dir in seinem Wort. In den Evangelien ist ganz klar gesagt, wer Jesus ist und was er will und tut. Und nun kehre dich zu ihm. Und Paulus sagt, dies ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen, Vers 9. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Es geht darum, dass du dein Leben Christus anvertraust, als dem Auferstandenen, als dem Sohn Gottes. Und Paulus hat in den ganzen Kapiteln vorher deutlich gemacht, dass Christus als dem Auferstandenen glauben auch bedeutet, zu glauben, darauf zu vertrauen, dass er am Kreuz für meine Schuld starb. Dass er Gottes Sühneopfer für meine Sünde ist. Das hat Paulus ausführlich in all den Kapiteln vorher beschrieben. Und dann bekräftigt Paulus das nochmal und sagt, wenn man mit dem Herzen glaubt, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Das Bekenntnis des Glaubens ist nicht sozusagen ein zusätzliches Werk, durch das wir unsere Rettung erst perfekt machen. Aber Paulus macht deutlich, wer zu Christus gehört und an ihn glaubt, der kann nicht anders, als ihn zu bezeugen. Der kann seinen Herrn nicht dauerhaft verleugnen. Das heißt nicht, dass wir immer mutig sind. Jeder von uns hat mit Menschenfurcht zu kämpfen. Jeder von uns kennt Situationen, wo wir hinterher sagen, wir hätten den Mund aufmachen müssen und haben es nicht getan. Und manchmal ist die Gelegenheit vorbei. Das erfährt jeder Christ von Zeit zu Zeit, dass die Menschenfurcht uns lähmt oder dass wir einfach nicht aufmerksam genug sind, um Situationen zu ergreifen, in denen wir Christus bekennen könnten. Aber das meint Paulus nicht, dass er sagt, wer immer bekennt oder wer perfekt bekennt. Aber hier geht es darum, wer wirklich zu Christus als seinem Herrn gehört, der kann nicht anders, als sich zu ihm zu stellen, trotz aller Schwachheit, die wir an uns immer noch merken. Und der wird Christus immer wieder doch als seinen Herrn auch bezeugen. Trotz aller Angst und trotz aller Schuld, die wir auch da auf uns nehmen manchmal. Und trotz aller verpassten Gelegenheiten. Aber er kann nicht anders, als zu sagen, ich gehöre zu Christus. Er ist mein Retter. Und wenn jemand wirklicher Christ ist und das dauerhaft verschweigt, dann wird ihm das in seinem Gewissen keine Ruhe lassen, bis er endlich wieder anfängt, Christus zu bezeugen. Also Paulus sagt, es gibt nur diesen einen Rettungsweg. Und er macht dann nochmal deutlich in Vers 12, es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Heiden, also Juden und Griechen, die Griechen stehen hier für die Heiden. Alle haben denselben Herrn, wenn sie Christen sind, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Und dann wird nochmal zitiert aus dem Alten Testament, Joel 3, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Ob Jude oder Heide, alle. Alle durch Christus. Und weil das so ist, weil der Glaube der einzige Rettungsweg bleibt. Darum, und das sind die Verse 14 bis 17, darum ist die Verkündigung des Glaubens so dringend. Also man könnte sagen, Römer 10, 1 bis 3, Israel bleibt blind gegenüber dem Glaubensweg. Römer 10, 4 bis 13, dennoch ist der Weg des Glaubens an Christus die einzige Rettungsmöglichkeit. Und Römer 10, 14 bis 17, darum muss dringend verkündigt werden. Und dann kommen diese berühmten Sätze, ab Vers 14, die wir alle kennen. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie aber sollen sie hören ohne einen Verkündiger? Also ohne, dass jemand da ist, der ihnen das sagt. Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht gesandt werden? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen. Und damit ist gemeint der Friede Gottes durch die Vergebung unserer Schuld. Es muss verkündigt werden, liebe Leute. Es muss evangelisiert werden. Wir haben gar keine andere Wahl. Weil Leute nur glauben können, wenn sie hören. Weil sie nur hören können, wenn gepredigt wird. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir immer wieder predigen. Und predigen meint nicht nur, sich auf eine Kanzel zu stellen, sondern predigen meint hier jede Verkündigung des Wortes Gottes. Das kann man im Zug tun, in der Straßenbahn, an der Werkbank, im Hörsaal, in der Uni,
an der Kasse bei Aldi oder Lidl, dass wir keine Schleichwerbung machen, wo immer möglich, wo immer wir Christus bezeugen, als Retter, als Herrn, da verkündigen wir. Und Paulus fasst das dann nochmal zusammen, Vers 16, und der sagt, aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht, also nicht alle haben positiv darauf reagiert, denn Jesaja spricht, Herr, wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Und dann sagt Paulus, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung. In einer älteren Übersetzung heißt es, deswegen kommt der Glaube aus der Predigt. Wörtlich steht da eigentlich, deswegen kommt der Glaube aus der Botschaft, die Akuä, aus der gehörten Botschaft. Daraus kommt der Glaube. Dass Menschen die Wahrheit von Jesus erfahren, daraus kommt der Glaube. Nur die Wahrheit, denken Sie an gestern, die Dynamis Theou. Das Evangelium ist die Kraft Gottes, die Menschenherzen auftun und die Ketten der Sünde wegsprengen kann. Nur durch die Wahrheit des Evangeliums wird Glauben möglich. Der Glaube kommt aus der Akuä, aus der Verkündigung der Wahrheit des Evangeliums. So sagt es Paulus hier. Das ist einer der klassischen Verse, der uns zur Evangelisation auffordert. Die Akuä aber kommt durch das Wort Gottes, durch das Wort Christi. Und so ist es bis heute. Und damit ist uns auch ganz klar der Weg gewiesen, wie wir zu evangelisieren haben. Wir müssen die Wahrheit des Evangeliums an die Menschen heranbringen. Es hilft nichts, wenn wir unser Schwergewicht darauf setzen, dass wir die Leute unterhalten, dass wir sie belustigen, dass wir ihnen alle möglichen Shows und Events bieten. Der Glaube entsteht nicht dadurch, dass wir den Menschen sagen, du hast viele Probleme, aber deine Angst und deine Unsicherheit und dein mangelndes Selbstbewusstsein und deine Partnerschwierigkeiten und so weiter, das wird alles besser werden, wenn du dich mal mit Jesus einlässt. Auch das ist noch nicht die Botschaft der Evangelisation, sondern der Glaube kommt aus der Verkündigung der Wahrheit des Evangeliums, die dem Menschen deutlich sagt, wie er vor Gott steht, nämlich als verlorener Sünder. Und die deutlich macht, dass er vor einem heiligen Gott Rechenschaft abzulegen hat. Und dass, wenn er keine Rettung und Hilfe bekommt, er hoffnungslos verloren ist für Zeit und Ewigkeit. Und dass Christus allein die Strafe getragen hat, die ich und die Sie verdient hätten, vor dem heiligen Gott, durch seinen Opfertod am Kreuz. Und dass deswegen er der einzige Retter ist, der einzige, an den wir uns wenden können, um Vergebung unserer Sünde zu bekommen. Und dass, wenn wir zu Christus kommen und ihn anrufen als unseren Erlöser, als unseren Retter und uns vor ihm beugen als unserem König und Herrn, dass er uns dann freispricht. Das ist das große Thema des Römerbriefs. Rechtfertigung allein durch den Glauben an Christus. Und dass er uns dann in seine Nachfolge hineinzieht und uns sicher ans Ziel des ewigen Lebens bringt. Und dass es am Ende nur die Alternative gibt. Himmel oder Hölle. Ewige Rettung oder ewige Verdammnis. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Und die haben wir weiterzugeben. Immer wieder neu erklärt, immer wieder neu gesagt. Aber allein diese Wahrheit hat die Kraft, Menschenherzen zu verändern. Und Menschen, die, weil sie von Gott fern sind, geistlich tot sind, aufzuerwecken, schon jetzt zum lebendigen Glauben und in Ewigkeit aufzuerwecken, zum ewigen Leben, dass sie nicht in der Hölle auf ewig verdammt sein müssen. Das ist die Botschaft und die ist uns anvertraut. So kommt der Glaube aus der Predigt, die Predigt aber durch das Wort Gottes oder durch das Wort Christi. Und dann macht Paulus wieder Stopp und dann stellt er seine beiden Fragen. Haben Sie es nicht gehört? Doch, Sie haben es gehört. Und dann nochmal, hat Israel es nicht erkannt? Haben Sie es nicht verstanden? Und die Antwort ist eindeutig, nein, sie haben es nicht verstanden. Sie haben es gehört, aber sie haben sich trotzdem verweigert und verhärtet gegenüber diesem Weg der Rettung, die Gott jedem zuruft, der das Evangelium präsentiert bekommt. Und Gott fordert zur Buße auf und zum Glauben. Das ist das 10. Kapitel. Es ist sehr, sehr überschaubar. Und es steht sehr, sehr logisch als Bindeglied zwischen der dritten und der fünften Frage. Paulus sagt, Gott ruft alle Menschen zum Glauben. Und dann fragt er, hat Israel den Ruf zum Glauben nicht gehört? Und er sagt, doch, sie haben ihn gehört. Aber sie haben sich ihm verweigert. Und in diesem Kapitel über den Unglauben Israels beschreibt Paulus gewissermaßen den aktuellen Zustand dieses Volkes. Und er macht zugleich deutlich, was der Kern unserer evangelistischen Aufgabe bis heute ist. Er macht deutlich, wie allein Menschen gerettet werden können für Zeit und Ewigkeit. Und liebe Mitchristen, an diesem Kapitel 10 wird nochmal so deutlich, wie wichtig es ist, dass wir als Gottes Kinder wirklich treu evangelisieren. Dass wir unverkürzt die Wahrheit den Menschen sagen. Und wir müssen sehen, dass die Evangelisation sehr, sehr angefochten ist. Und die Gefahr immer wieder sich deutlich zeigt, dass das Evangelium verwässert wird oder verschwiegen wird oder offen verfälscht wird. Und wir sehen, in welch schlimmer Weise das bis in die Kirchen hineingedrungen ist, aber nicht nur in die Kirchen, sondern auch immer mehr in unsere eigenen evangelikalen Reihen. Ich bringe ein kleines Beispiel von den Landeskirchen in Hannover. Da haben sich drei Gemeinden zusammengetan und sie bieten jetzt an das Haus der Religionen. Drei evangelisch-lutherische Kirchengemeinden laden ein ins Haus der Religionen. Und da heißt es dann, das Himmelreich gleicht einer Perle, ein Stück vom Himmel, eine kleine Perle, wollen wir mit ihrer Hilfe auch in der Athanasius-Gemeinde finden. Mit Hochtouren entsteht hier das Haus der Religionen, in dem Menschen aller Weltreligionen, Christen und Juden, Buddhisten, Muslimen, Hindus und Bahai, ihre Perlen der Wahrheit und der Erkenntnis zeigen und austauschen wollen. Dazu lädt die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde dort in Hannover ein. Ein Beispiel von vielen, mit dem Christus geleugnet, beleidigt und die Menschen in die Irre geführt werden. Und dann möchte ich auf eine Entwicklung noch hinweisen, die immer stärker auch die Evangelisation in den evangelikalen Kreisen aushöhlt und untergräbt, die immer stärker auch bekannt wird. Und das ist das Konzept der sogenannten Emerging Church oder Emergent Church. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen davon schon gehört haben. Das wird jetzt so Schritt für Schritt in die evangelikalen Kreise hineingetragen. Emerging, das bedeutet so viel wie die aufkommende, die neu entstehende Form von Kirche. Und es hat beispielsweise im November 2006 mit einem der Hauptprotagonisten dieser Bewegung, Urban McManus, eine große Konferenz für Jugendleiter in St. Krishona gegeben, im November 2006. Und ein Mitstreiter von McManus, der auch diese Emerging Church propagiert, Brian McLaren, wird jetzt im November nach Marburg kommen und dort zu Studierenden des Theologischen Seminars Tabor und des Marburger Bibelseminars sprechen. Und die Emerging Church versucht, den Glauben, wie sie sagen, postmodern zu interpretieren. Das heißt, nicht mehr so streng nach dogmatisch grundlegenden Aussagen, sondern es geht in dieser sogenannten postmodernen Fassung des Christentums darum, dass man nicht mehr so deutlich zwischen richtig und falsch unterscheidet. Dass man nicht den Menschen mit festen, dogmatisch, biblisch vorgegebenen Wahrheiten begegnet, sondern dass man das Gespräch sucht, dass man sich austauscht, dass man sich über die unterschiedlichen Aspekte informiert, dass man miteinander auf dem Weg ist. Und letztlich führt es dazu, ich habe beispielsweise eines der Bücher von McManus mal an vielen zentralen Stellen analysiert, dass die grundsätzliche Vorgabe der Heiligen Schrift als Offenbarung der verbindlichen Wahrheit Gottes immer mehr aufgeweicht und außer Kraft gesetzt wird. Und in einer der Publikationen dieser Emerging Church wird eine sogenannte Gottessucherin zitiert, eine Nanette Sawyer. Und sie sagt dort in einer der Veröffentlichungen der Emerging Church, ich war immer auf der Suche nach der Begegnung mit Gott, um die lichthafte Gegenwart in meinem Leben zu spüren. Interessanterweise kann ich sagen, dass ich heute Christ bin wegen einer hinduistischen Meditationslehrerin. Sie lehrte mich einige Dinge, die die Christen mir nicht gesagt hatten. Sie brachte mir bei, wie man Gott liebt, was es mir erlaubte, Gottes Liebe zu mir zu erfahren. Sie hat mich auch gelehrt, Jesus zu verehren und wies mich darauf hin, dass Jesus mich belehren könne. Also Jesus gewissermaßen wie ein östlicher Weisheitslehrer, der eine Gottsucherin belehrt, so dass sie dann auf neue Weise von der Liebe Gottes reden kann. Das ist typisch auch in der Sprache und in der ganzen Gedankenführung für dieses System der Emerging Church. Und dieses System bricht immer stärker in unsere eigenen evangelikalen Reihen ein. Also in Krishna waren sie, wie gesagt, jetzt das Marburger Bibelseminar. Und sie werden dem auch noch an vielen anderen Punkten begegnen. Bei Freikirchen, bei Landeskirchen, in Gemeinschaftskreisen. Es ist eine dramatische Situation. Und man fragt sich, wie ist das möglich? Wie können etwa die Leiter dieses Bibelseminars, wie können die das zulassen? Die Leute von Krishna, wie können die, kapieren die nicht, was da läuft? Und meine feste Überzeugung ist, dass wir uns schon seit langem, seit vielen Jahren in einem Prozess befinden, der die biblischen Grundwahrheiten immer mehr unterspült, aushebelt, in Frage stellt, dadurch, dass die Gemeinde immer weiter von einer gründlichen biblischen Lehre sich entfernt. Dass viele Christen diese grundsätzlichen Zusammenhänge, wie sie auch etwa der Römerbrief uns zeigt, gar nicht mehr kennen, gar nicht mehr in diesem biblischen Denk- und Wahrheitszusammenhängen leben. Und dass sie von daher immer unfähiger werden, die Dinge, die ihnen begegnen, zu beurteilen im Lichte der Heiligen Schrift. Und leider sind sehr viele Führer der evangelikalen Welt auch in diesen Strudel mit hineingezogen worden. Sonst wäre es zum Beispiel nicht denkbar gewesen, dass ein Konzept, das theologisch so dünn und an vielen Stellen so falsch ist wie Willow Creek, dass es einen so großen Einfluss in evangelikalen Kreisen gewinnen konnte. Und dass die Bücher von Rick Warren, die dann gewissermaßen auf dieser Welle weiterschwammen, einen derart fantastischen Erfolg feiern konnten und dass viele Leute nicht gesehen haben, vielleicht auch nicht sehen wollten, was man an diesen Veröffentlichungen nachweisen kann. Es ist gar nicht schwierig, wie bei Warren und anderen das Evangelium verkürzt wird, auch wenn da viele fromme Worte drin vorkommen und wenn vielleicht auch viel scheinbar missionarischer Eifer dahinter steckt, dass doch fundamentale biblische Wahrheiten nach und nach abgeschwächt und schließlich außer Kraft gesetzt wurden. Und dass man Menschen etwas als Evangelium verkauft hat, was nicht das ganze volle Evangelium ist. Und so ist es ungemein wichtig, dass Tagungen wie diese hier in Bautzen stattfinden können, wo es darum geht, das Wort Gottes miteinander zu studieren, wo es darum geht, wie wir sagen, geistliches Schwarzbrot zu sich zu nehmen und gründlich an diesen Punkten zu arbeiten. Und liebe Freunde, ich will Ihnen sagen, das geht nicht ohne Arbeit. Das geht nicht ohne Mühe. Das geht nicht, ohne dass wir uns da auch reinknien, ohne dass wir uns das auch etwas kosten lassen. Und deswegen freue ich mich so sehr über diese große Hörbereitschaft, die hier im Bautzen herrscht und darüber, dass so viele Menschen jeden Alters und auch viele Jugendliche sich an diesen Tagungen beteiligen. Es ist so wichtig, dass wir das Evangelium treu verkünden. Und der Herr nimmt uns auch durch dieses 10. Kapitel des Römerbriefes in die Pflicht. Ganz kurz, bevor Sie in die Pause gehen, damit Sie dann den Zusammenhang haben, Paulus sagt, okay, Sie sind gerufen worden, aber Sie haben sich trotzdem verstockt. Und jetzt ist die große Frage, die uns am Ende bleibt. Nachdem das passiert ist, gibt es überhaupt noch eine Hoffnung und Zukunft für das Volk Israel? Gibt es überhaupt noch eine Hoffnung und Zukunft, nachdem Sie das von sich gestoßen haben und in dieser dramatischen Weise die Ohren geschlossen haben und die Herzen verhärtet haben gegenüber dem Evangelium Gottes. Gibt es noch eine Chance? Gibt es noch eine Zukunft für Israel? Das nach der Pause. Erst Herr Trittmacher mit seinem Statement, dann letzter Teil des Vortrags. Und jetzt Pause bis 16 Uhr. Ich wollte nochmal sagen, was Herr Trittmacher hier einfügen wollte. Er wollte nämlich darauf hinweisen, dass das heute angesichts der immer mehr zusammenrückenden Welt und der drängenden Weltprobleme, viele sagen, es kommt ja nur noch darauf an, dass wir einigermaßen friedlich zusammenleben. Deswegen darf es gar nicht mehr um Wahrheitsauseinandersetzung gehen, sondern wir müssen sehen, wie wir schiedlich friedlich am besten die Leute zusammenhüten in einer durch die Globalisierung immer mehr zusammenwachsenden Welt. Und das ist ja ein Grund, warum dann auch Leute, die eindeutig evangelisieren, sich schnell mal dem negativen Begriff des Fundamentalismus ausgesetzt sehen. Dass man sagt, wenn du so darauf bestehst, dass es nur einen Weg zur Rettung gibt, dann bist du ja schon fast so schlimm wie die militanten Moslems. Und ein anderer Besucher wies mich darauf hin, dass ja auch das Antidiskriminierungsgesetz, was vor einiger Zeit beschlossen worden ist, den Spielraum im Hinblick auf die freie Meinungsäußerung einzuschränken beginnt. Also das ist sicherlich noch nicht das Ende unserer Verkündigungsfreiheit, aber es machen sich doch da Tendenzen bemerkbar, die darauf zielen, dass der Staat den Bürgern immer mehr vorschreiben will, was sie sagen dürfen und was nicht und wozu sie öffentlich markant Stellung beziehen dürfen und wozu nicht. Und in der Tat ist es so, dass wir uns, denke ich, darauf einrichten müssen, dass die Zustände in unserer Demokratie für die Christen auf Dauer wohl nicht gerade leichter werden. Und das ist uns ja auch von der Heiligen Schrift her nicht verheißen. Wir wollen nicht vorzeitig irgendwelche Katastrophenszenarios hier an die Wand malen. Aber wir müssen sehen, dass Jesu Aufforderung, ihn und seine Wahrheit klar zu bekennen, auch für uns Christen eine ständige Herausforderung bleiben wird. Und wir wissen natürlich auch, dass in sehr vielen anderen Ländern unsere Glaubensgeschwister schon jetzt und schon seit vielen Jahrzehnten einen hohen Preis dafür bezahlen, wenn sie sich zum Herrn Jesus Christus bekennen. Zu all dem, was ich jetzt gesagt habe, zum Stichwort Evangelisation in der Postmoderne, die Wichtigkeit angesichts der ganzen Infragestellung, auch innerhalb unserer eigenen Reihen, Infragestellung des klaren Evangeliums, ja, deutlich Position zu beziehen und manche Zusammenhänge besser zu verstehen, da weise ich einfach nochmal ganz uneigennützig auf mein Buch in Evangelisation in der Postmoderne, dass einfach der Versuch ist, manche der markanten Streitfragen und gerade der Frage, was ist eigentlich der Kern des Evangeliums, auf den wir nicht verzichten dürfen, versucht deutlich zu machen. Und ich darf auch nochmal auf dieses andere Buch hinweisen von Jakob Thiessen, gerade jetzt für die Ausführung, die ich im letzten Teil meines Vortrags machen werde, über das Verhältnis zwischen Israel und der Gemeinde. Es ist ein ausgesprochen wertvoller Beitrag dazu. Er bemüht sich auch um eine sehr gründliche exegetische Argumentation. Also er guckt sich die Bibelstellen sehr genau an und argumentiert auch in der Regel aus dem griechischen Text, aber so, dass man es auch, wenn man nicht griechisch kann, versteht. Also ich empfehle das Buch zu unserem Fragenkreis sehr. Alles können Sie hier am Büchertisch bekommen. So, und jetzt wollen wir uns also an dieses 11. Kapitel noch heranwagen. Und lassen Sie sich nicht dadurch irritieren, dass hier das Pult so schwankt. Das liegt nicht an Ihren Augen, sondern das liegt daran, dass das noch sehr improvisiert hergestellt wurde, damit auch die hinten etwas besser sehen können. Und herzlichen Dank denen, die das möglich gemacht haben. Und wie gesagt, ich bemühe mich hier oben fest stehen zu bleiben, wie ein Seemann auf dem Schiff. So, und jetzt geht es also um die fünfte Frage. Angesichts der Tatsache, dass Israel zum Glauben gerufen wurde und dass sie es gehört haben, aber dass sie es in ihrer überwiegenden Mehrheit nicht angenommen haben, dass sie sich dem verweigert und ihr Herz verhärtet haben, bleibt bei Paulus die große Frage am Ende, ja, gibt es dann überhaupt Hoffnung und Zukunft für Israel? Und Paulus antwortet darauf in zwei Schritten. Er äußert sich dazu, wie es in der Gegenwart steht, in den Versen 1 bis 10 und was die Zukunft angeht, in den Versen 11 bis 32. Und zunächst fragt er für die Gegenwart, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt im ersten Jahrhundert nach Christus, wo die überwältigende Mehrheit des ethnischen Israels den Glauben an Christus verweigert? Können wir das und müssen wir das möglicherweise so interpretieren, dass Gott sein Volk verstoßen hat und der Segen Gottes nun doch an andere weitergegangen ist? So ist es ja in der Kirchengeschichte dann teilweise interpretiert worden. Es gibt etwa eine Aussage von Justin, dem Märtyrer, der gesagt hat, die Kirche ist das wahre Israel. Und es gibt den Barnabasbrief aus der frühen Zeit. Und im Barnabasbrief im 14. Kapitel, da sagt Barnabas sinngemäß, das Alte Testament wurde von den Juden missverstanden und deshalb haben sie es jetzt für immer eingebüßt. Und er schreibt das dann so, lernt es. Zwar hatte es Mose empfangen, aber sie erwiesen sich nicht als würdig. Wir aber haben es empfangen. Mose empfing es als Diener, der Herr selbst aber gab es uns, damit wir das Erbvolk sind, in dem er unseretwegen duldete. Und dann vertritt Barnabas die These, dass eben die Gemeinde gewissermaßen an die Stelle Israels getreten sei und dessen Verheißungen geerbt habe. Und Origenes, der Kirchenvater im 3. Jahrhundert, der hat auch gelehrt, dass die Juden keinen Anspruch mehr auf die Verheißung des Alten Testamentes haben und dass man auch diese Verheißung etwa, die ganz real das Land und diese irdischen Dinge betreffen, dass man die vergeistigen, spiritualisieren müsse und in einem übertragenen Sinne auf die Gemeinde anwenden und gewissermaßen der Gemeinde zusprechen müsse. Und Origenes hat dann gewissermaßen einen Einfluss auf den Kirchenvater Augustin ausgeübt. Und über Augustin sind dann auch etliche der Reformatoren mit diesem Gedankengut vertraut geworden und haben sich dem teilweise angeschlossen. Wobei die Frage der Zukunft, der Eschatologie, auch der Zukunft Israels eigentlich nicht so das Hauptthema der Reformatoren war. Die mussten an anderen Fronten kämpfen. Und so haben sie sich bei der Eschatologie teilweise eben Augustin angeschlossen. Was sagt Paulus? Paulus, der auch die ganzen Verheißungen kannte. Paulus sagt also, in der Gegenwart hat Gott sein Volk nicht verstoßen, das seht ihr an mir. Denn ich bin auch ein Israelit aus dem Samen Abrahams. Es gibt zu aller Zeit gläubige Israeliten, sagt Paulus. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor ersehen hat. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift bei Elia sagt? Wie er vor Gott gegen Israel auftritt und spricht, Herr, sie haben deine Propheten getötet und deine Altäre zerstört und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten mir nach dem Leben. Und was sagt Gott Elia? Er sagt, du sieh mal, es sind da 7000, die auch ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal. Also, so hat Gott immer wieder, auch unter den Juden, sein Volk, sagt Paulus. Seinen gläubigen Überrest, an dem deutlich wird, dass immer Juden da sind, die dem wahren Gott glauben. Und so sind auch jetzt Juden da. Ein Überrest, wie Paulus das in Vers 5 nochmal sagt, es ist ein Überrest vorhanden aufgrund der Gnadenwahl. Es sind Menschen da, die von Gott erwählt worden sind. Juden, die von Gott erwählt worden sind, um an Christus zu glauben. Und in diesen Juden besteht das gläubige Israel fort. Und so hat der lebendige Gott zu jeder Zeit und durch alle Jahrhunderte hindurch Juden, die seinem Messias Jesus Christus glauben. Das ist die erste Antwort, die Paulus für die Gegenwart gibt, für seine Gegenwart. Also für das erste Jahrhundert nach Christus. Da sagt er, der Fall Israels ist nicht total. Es sind nicht alle gefallen. Nein, Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Seht mich und all die anderen gläubigen Juden, die Apostelkollegen und die vielen anderen Juden, die dem Herrn Jesus Christus glauben und ihn bezeugen als ihren Messias, als ihren Retter und ihren Herrn. Und deswegen, das ist die Argumentation der Verse 1 bis 10, sagt Paulus, kann man ganz klar und deutlich sagen, nein, Gott hat sein Volk nicht verstoßen, denn es gibt einen Überrest in der Gegenwart. Also, wenn Sie jetzt wieder diese Zeile ausfüllen mögen, können Sie das da reinschreiben. Hat Gott sein Volk verstoßen? Antwort, nein, denn es gibt einen Überrest in der Gegenwart. Und nun bleibt die Zukunftsfrage noch offen. Was wird nun aus der Zukunft? Und da wendet Paulus nun unseren Blick nach vorn. In Vers 11 stellt er wieder die Frage, die kritische Frage, die ernste Frage. Ich frage nun, sind sie denn gestrauchelt, damit sie fallen sollen, die Mehrheit Israels? Wird denn es keine Erfüllung dieser großen Verheißungen für die Zukunft geben, dass ein großer Teil Israels umkehrt, dass das große Friedensreich kommt, das zugesagt worden ist? Was wird mit der großen Bekehrung Israels, die angekündigt wurde, wird das alles nicht mehr geschehen? Ist das alles obsolet geworden? Ist das Volk als Ganzes für immer verloren? Das ist die große Frage, die Paulus jetzt in Kapitel 11 stellt, ab Vers 11. Und dann macht er erstmal deutlich diese Wechselwirkung zwischen Israel und den Heiden. Er sagt, durch ihren Fall wurde das Heil den Heiden zuteil, um sie zur Eifersucht zu reizen. Also als Israel damals im großen Stil Gott abgelehnt hat, wurde der Weinberg, Sie erinnern sich an Markus 12, den Heiden gegeben. Es entstanden viele Heidengemeinden, auch mit Juden. Es gab Heidenchristen und Judenchristen. Das Evangelium kam zu den Heiden, nachdem die Juden es erstmal abgelehnt hatten. Eigentlich hatten die Juden ja die Heiden missionieren sollen. Aber nachdem sie das nicht taten, wanderte gewissermaßen das Schwergewicht der Gemeinde in die heidnische Welt. Und Paulus sagt, so gibt es jetzt eine Wechselwirkung. Wenn ihr Fall schon der Reichtum der Welt, nämlich der Heiden meint er hier war, und ihr Verlust der Reichtum der Heiden geworden ist, wie viel mehr ihre Fülle? Wie viel mehr wird Segen rauskommen, wenn schon sozusagen der Unglaube Israels so positiv ausgeschlagen ist für die Heiden? Wie viel mehr wird der große Glaube Israels bewirken, wenn es im großen Stil umkehren wird? Was wird dann für die Heiden für einen Segen daraus erwachsen? Und so redet Paulus darin von der künftigen Erneuerung, von der Fülle, sagt er in Vers 12. Und dann wendet er sich an die Heiden, ab Vers 13, und sagt, zu euch, den Heiden, rede ich, weil ich Apostel der Heiden bin, bringe ich meinen Dienst zu Ehren. ob ich irgendwie meine Volksgenossen zur Eifersucht reizen kann. Also je mehr Heiden sich zum lebendigen Gott bekennen, auch zum Gott des Alten Testaments bekennen, umso mehr hofft Paulus, dass er sein eigenes Volk Israel damit reizen kann. Dass sie sagen, Menschenskinder, die glauben dem Gott der Väter. Da wollen wir doch nicht hinten anstehen. Und so sieht Paulus auch die Heidenmission als einen Weg, um auf diesem indirekten Wege das Volk Israel wieder wach zu machen. Dass sie sagen, wie kann es sein, dass die den Gott des Alten Testamentes loben und ehren. Dass die Verheißungen des Alten Testamentes in Christus erfüllt sehen. Und Paulus sagt, so kann Gott nur Gutes vorhaben für die Zukunft Israel, wenn schon ihr Fall zum Segen geworden ist, wie viel mehr ihre geistliche Erneuerung. Und dann richtet er eine Warnung an die Heiden. Ab Vers 13. Da mahnt er uns. Und da sagt er, denn zu euch, den Heiden, rede ich. Weil ich Apostel der Heiden bin, bringe ich meinen Dienst zu Ehren. Ob ich meine Volksgenossen reizen könnte. Und dann macht er deutlich, wenn aber die Erstlingsgabe heilig ist, so ist es auch der Teig. Und wenn die Wurzel heilig ist, so sind es auch die Zweige. Das heißt, wenn Gott eine Geschichte angefangen hat mit Israel, dann wird er sie auch zum Ziel bringen. Die Erstlingsgabe, das ist der erste Teil der Ernte. Und Gott sagt, wenn der erste Teil der Ernte gut ist, dann wird auch der Teich am Ende gut. Ich habe mit Israel angefangen und ich bringe es zum Ziel. Die Wurzel war gut, dann werden auch die Früchte am Ende gut sein. Glaubt doch nicht, dass ich mein Volk verstoßen werde und dass ich diese Geschichte nicht sinnvoll und gnädig zum Ende bringe. Und dann wendet er sich an uns Heiden nochmal deutlich und sagt, wenn aber etliche der Zweige ausgebrochen wurden und du Heide, als ein wilder Ölzweig unter sie eingefropft bist und mit Anteil bekommen hast an der Wurzel und an der Fettigkeit des Ölbaums, so überhebe dich nicht gegen die Zweige. Gott sagt, die waren ursprünglich drin, die Juden. Und sie sind aufgrund ihres Unglaubens ausgebrochen worden. Und du Heide bist eingepfropft worden, damit du teilhast an den Verheißungen des Gottes, der uns das Alte Testament gegeben hat. Und nun überhebe dich nicht und bilde dir nicht ein, du wärst irgendwas Besseres als die Juden. Und nun sagst du mir, sagt Paulus in Vers 19, die Zweige sind ausgebrochen worden, damit ich eingepfropft werde. Ganz recht. Um ihres Unglaubens willen sind sie ausgepfropft worden. Jetzt kommt wieder das Thema Glaube oder Unglaube. Darum sind sie ausgebrochen worden. Du aber stehst wodurch? Durch den Glauben. Das ist das Dauerthema des Römerbriefs. Wir werden gerettet allein durch den Glauben an Jesus und durch nichts sonst. Ob Jude oder Heide. Und deswegen sagt Paulus, mein lieber Heide, du wirst allein durch den Glauben von Gott angenommen, durch nichts sonst. Und deswegen hast du überhaupt keinen Grund, dich in irgendeiner Weise über die Juden zu erheben und auf irgendetwas stolz zu sein, was du möglicherweise geleistet haben könntest. Das steht dir nicht zu. Sei froh und dankbar, dass du zum Glauben an Jesus Christus finden durftest. Sei froh und dankbar, dass sich das Evangelium der Heidenwelt zugewendet hat. Sei froh und dankbar, dass es auch dich in Deutschland erreicht hat. Du hast keinerlei Anlass, dich in irgendeiner Weise innerlich über die Juden zu überheben. Du hast keinerlei Anlass dazu zu sagen, naja, deren Geschichte ist vorbei. Bedenke, dieser fette Ölbaum, du wurdest eingepfropft als später Zweig, obwohl du ursprünglich gar nicht dazu gehört hast. Du darfst jetzt teilhaben an den großen Verheißungen Gottes. Du darfst zu seinem Messias gehören. Sei demütig und maße dir nicht an, ein letztes Urteil über das Volk Israel zu fällen. So sagt es Paulus hier. Und er macht gleichzeitig deutlich, also er sagt dann in Vers 20 am Ende, sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, könnte es sonst geschehen, dass er auch dich nicht verschont. Also wenn du nicht im Glauben bist. Und damit sagt er denen nicht, dass die wahrhaft Gläubigen in der Gemeinde abfallen könnten, sondern er sagt, es wird sich daran zeigen, ob du wahrhaft im Glauben stehst. Wenn du wahrhaft im Glauben stehst, wirst du dich nicht überheben über Israel. Wenn du wahrhaft im Glauben stehst, dann wirst du auch im Glauben beharren. Und jetzt wendet er den Blick ab Vers 22 und sagt so, sieh nun die Güte und die Strenge Gottes. Man könnte auch sagen, das Erbarmen und die Gerechtigkeit Gottes. Die Strenge gegen die, welche gefallen sind, die Güte aber gegen dich, sofern du bei der Güte bleibst. Man könnte auch sagen, sofern sich dein Glaube als echt erweist. Sofern du wirklich allein auf Jesus Christus als deinen Heiland Retter und König vertraust und auf niemanden und nichts sonst. Und dann fährt Paulus fort, jene dagegen, wenn sie nicht im Unglauben verharren, werden wieder eingepfropft werden. Und damit macht Paulus deutlich, und das Verb, was er hier verwendet, ist ein Verb, das eine große Hoffnung ausdrückt. Das Wenn, die Konjunktion. Dieses Wenn, das bedeutet nicht, naja, wenn sie vielleicht, eventuell, was sowieso nicht geschehen wird, sondern dieses Wenn ist ein ganz stark hoffnungsträchtiges, wenn das geschehen wird, es möge doch geschehen, es sollte geschehen, es wird geschehen. Wenn sie zum Glauben finden. Wenn sie sich alleine auf Jesus Christus, den Messias, verlassen, dann werden auch sie in großer Zahl wieder eingepfropft werden. Denn Gott vermag sie wohl wieder einzupfropfen. Und dann kriegen wir Heiden noch eine kleine Nebenbemerkung mit. 24, denn wenn du aus dem von Natur wilden Ölbaum, aus deinem heidnischen Ölbaum herausgeschnitten und gegen die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft wurdest, in den Ölbaum, der eigentlich dem auserwählten Volk Gottes zusteht, wie viel eher können diese, die natürlichen Zweige, wieder in ihren eigenen Ölbaum eingepfropft werden? Also Paulus macht klar, es ist doch gar nicht so unwahrscheinlich, dass Israel wieder zum Glauben im großen Stil zurückfindet. Das ist eigentlich die Wurzel ihrer Geschichte. Also, du Heide, maße dir nicht irgendwelche Urteile an. Gott kann sie nach Hause bringen. Gott kann sie nach Hause bringen. Es gibt so viele Verheißungen, sagt Paulus. Und wir Heiden dürfen froh sein, dass wir auch dazu gehören. Und wissen Sie, gerade in dieser Perspektive ist es so wichtig, dass wir auch das gehört haben, was gestern in Römer 8 deutlich wurde. Dass Gott auch uns erwählt hat vor Grundlegung der Welt. Dass wir gewissermaßen nicht ein Heil zweiter Klasse als Heiden bekommen. Sondern dass jeder, der sich zu Jesus Christus bekehrt, der den Weg zu ihm finden darf, einer ist, der von Ewigkeit, der dazu erwählt wurde. Und jetzt kommen wir, Paulus, Sie merken, Paulus steigert das. Er arbeitet jetzt sozusagen auf die Zielgerade zu. Jetzt geht es um die letzten Fragen zu Israel. Was wird am Ende rauskommen? Wie geht es aus? Hier in diesen Versen 17 bis 24 mit diesem Gleichnis vom Ölbaum macht Paulus deutlich, es ist doch gar nicht unwahrscheinlich, dass Israel umkehrt. Überhebe dich nicht über die Juden, du Christ, du Heidenchrist. Und jetzt ist die große Frage am Ende, wie geht's denn aber nun aus, Paulus? Werden sie noch umkehren oder nicht? Hat Gott dir dazu etwas offenbart oder nicht? Kann man dazu etwas Sinnvolles sagen oder nicht? Wie wird's denn ausgehen? Und da holt Paulus gewissermaßen zum allerletzten Absatz aus, in Kapitel 11, Abvers 25. Und ich darf Sie bitten, noch einmal alle Konzentrationen zusammenzunehmen, dass wir jetzt diesen letzten gewichtigen Abschnitt miteinander studieren. Sie sehen auch noch alle ganz munter aus, wenn ich Ihnen so ins Gesicht schaue von hier vorne. Und dann hoffe ich, dass wir unseren Rundgang durch diesen großen Gedanken der Kapitel 9 bis 11 gut zum Abschluss bringen und auch eine Perspektive haben, mit der wir die Dinge weiter erwarten können. Also, ich lese jetzt die Verse 25 bis 32. Und wenn Sie möchten, können Sie die in Ihrer Bibel ja mitlesen, dass wir die auf uns wirken lassen und den großen Gang der Argumentation des Paulus verstehen. Es geht jetzt also am Ende um die Frage, wird Israel nun umkehren oder nicht? Römer 11, Vers 25 bis 32, das sind die letzten Verse dieses Kapitels und die letzten Verse für heute Nachmittag. Da sagt Paulus, denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt. Und Sie wissen, wenn Paulus von Brüdern spricht, dann meint er damit immer die Brüder als Teil der ganzen Gemeinde. Dann sind die Schwestern immer genauso angesprochen. Weil die Brüder die Leitungsverantwortung haben in der Gemeinde, in der Familie. Und die werden sozusagen als Teil für das Ganze angeredet. Und all die anderen sind dadurch nicht ausgeschlossen, sondern eingeschlossen. Also Paulus sagt, denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Ihr sollt also, sagt er, richtig informiert sein, damit ihr euch nicht irgendwas Falsches einbildet. Und euch eure eigenen Hirngespinste da zusammenbastelt und das dann noch für besonders klug und intelligent und möglicherweise christlich haltet. Also lasst euch von mir informieren, sagt Paulus. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden. Wie geschrieben steht, dann kommt das Zitat aus Jesaja 59, Vers 20, aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Und dann fügt Paulus hinzu, hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde um euretwillen, hinsichtlich der Auserwählung aber Geliebte um der Väter willen. Denn Gottes Gnadengaben und Berufung können ihn nicht reuen. Gottes Gnadengaben und Berufung können ihn nicht reuen. Denn gleich wie auch ihr, also ihr Heidenchristen, einst Gott nicht geglaubt habt, jetzt aber Barmherzigkeit erfahren habt, um ihres Unglaubens willen, so haben auch sie jetzt nicht geglaubt, um der euch erwiesenen Barmherzigkeit willen, damit auch sie einmal Barmherzigkeit erfahren sollen. Denn Gott hat alle miteinander, also die große Mehrheit des jüdischen Volkes, in den Unglauben verschlossen, damit er sich über alle erbarme. Die Verse sind nicht so einfach zu verstehen, aber der Grundgedanke, der sich da durchzieht, der wird sehr schnell klar. Paulus sagt also, Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren. Und das zum Teil, das bedeutet einmal nur einem Teil Israels, weil es ja diesen kleinen Rest immer gibt, der trotzdem dem lebendigen Gott glaubt. Und zum Teil kann auch heißen, nicht endgültig. Israel ist also nicht endgültig Verstockung widerfahren. Und zwar, wie lange wird das sein, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Also bis die Zeit der Heiden abgelaufen ist und die Heiden, die sich bekehren sollen, die erwählt sind von Gott, bis die den Weg zur Rettung gefunden haben. So, und was wird dann passieren? Und dann heißt es, und so, also wenn das gelaufen ist, wird dann was geschehen? Wird ganz Israel gerettet werden. Also dieses und so ist ganz wichtig. Das heißt nicht, die Füllzahl der Heiden geht ein und dadurch, dass die Fülle der Heiden eingeht, wird Israel gerettet. So haben das manche ausgelegt. Dass sie gesagt haben, hier ist mit Israel das geistliche Israel Gemeinde gemeint und nicht das ethnische Israel des Volkes Israel. Die Fülle der Heiden geht ein und so auf diesem Wege, dass die Fülle der Heiden eingeht, wird ganz Israel gerettet. Aber das ist hier nicht gesagt. Dieses und so bedeutet und gewissermaßen als Begleiterscheinung, als Folgeerscheinung dessen, dass die Fülle der Heiden eingegangen ist, wird dann auch ganz Israel gerettet werden. So ist das hier zu verstehen. Dieses und so, wie man es auch natürlicherweise eigentlich eher versteht. Das und so bedeutet also nicht, dadurch, dass die Fülle der Heiden eingeht, wird ganz Israel gerettet. Sondern das und so bedeutet, nachdem die Fülle der Heiden eingegangen ist, wird als Folge dessen, als begleitender Umstand dessen, dann auch ganz Israel zum Glauben finden. Und wir müssen uns klar machen, mit Israel ist im Römerbrief in Römer 9 bis 11 nie die Gemeinde gemeint, sondern immer das Volk Israel. Und von daher wäre es völlig unlogisch, wenn jetzt an dieser Stelle plötzlich, wo noch in Vers 25 und in all den Teilen vorher mit Israel immer das Volk Israel gemeint ist. Also Israel steht in Römer 9 bis 11 11-mal. Und es meint immer das Volk. Das Volk, das in seiner Mehrheit noch ungläubig ist, aber das Gott rufen will. Und es gibt nur eine Stelle in Römer 9, Vers 6, wo zwischen zwei Israels gewissermaßen unterschieden wird, wo Paulus sagt, nicht jeder, der zu Israel gehört, gehört auch zum wahren Israel. Damit meint er aber, nicht jeder Jude ist automatisch auch Teilhaber der göttlichen Verheißung, sondern nur der gläubige Jude. Aber auch da ist immer Israel gemeint, das gesamte Israel und der gläubige Teil Israels. Und an all den anderen Stellen meint Israel in Römer 9 bis 11 das Volk, das ethnische Israel, die Juden. Und deswegen ist es völlig unlogisch, jetzt an dieser Stelle, an dieser einen Stelle, plötzlich dort, wo Israel steht, die Gemeinde einsetzen zu wollen. Das widerspricht auch dem Duktus, das widerspricht auch der Gesamtheit dieser Argumentation hier. Und ich muss zugeben, auch Martin Luther hat ja in späteren Jahren im Rahmen seines Lehrsystems ist dann davon ausgegangen, dass die Verheißung Israels auf die Gemeinde übergegangen sei. Aber als Luther erstmal nur den Römerbrief ausgelegt hat, bei seiner früheren Auslegung des Römerbriefs, da hat er diese Stelle genauso ausgelegt, wie wir sie jetzt auslegen. Da hat er sie so ausgelegt, wie sie sich vom Wortsinn her und von der normalen Argumentation her nahelegt. Denn dass mit diesem Israel wirklich Israel als Volk gemeint ist. Und prüfen Sie sich mal ehrlich, wenn Sie diesen Text nur so lesen, da wären Sie doch nie auf die Idee gekommen, für Israel in Vers 6 hier die Gemeinde einzusetzen. Das erschließt sich auch nicht vom Text selbst her. Also, was sagt Paulus uns hier? Wir müssen da durchkommen. Und so auf dem Wege, dass Gott also die Heiden in ihrer Fülle einbringt, alle Heiden bis dahin, die er erwählt hat, kommt dann die Geschichte zum Ziel, dass auch ganz Israel gerettet werden wird. Und dann wird eine endzeitliche Aussage des Propheten Jesaja zitiert. Und jetzt ist die Frage, was meint Paulus mit ganz Israel? Dieser Begriff taucht häufiger auf im Alten Testament. Und ganz Israel meint nicht unbedingt jeder einzelne Israelit, der gerade gelebt hat oder der gerade lebt. Sondern ganz Israel meint die Gesamtheit des Volkes, die da lebende Gesamtheit des Volkes, nicht jeder einzelne Israelit. Ich kann Ihnen das mal an einem jüdischen Sprachgebrauch deutlich machen. Es gibt in der jüdischen Tradition ja die Mishnah und da das Traktat Sanhedrin. Und in diesem Traktat Sanhedrin im 10. Kapitel, da heißt es, so hat ganz Israel seinen Anteil im zukünftigen Zeitalter. Und dann werden alle jene Israeliten namentlich genannt, die daran keinen Anteil haben. Also es ist ganz deutlich an diesem Zitat aus der jüdischen Tradition in der Mishnah. Ganz Israel hat Anteil am zukünftigen Zeitalter und dann werden einzelne Israeliten mit Namen genannt, die keinen Anteil daran haben. Das ist deutlich. Ganz Israel bedeutet nach jüdischem Sprachgebrauch nicht jeder einzelne Israelit. Weil ja sonst nicht die Leute aufgezählt würden, die da nicht dazu gehören. Sondern Israel als Gesamtheit. Und so steht es auch im Alten Testament häufiger. Zum Beispiel in 1. Samuel 25, Vers 1 oder in 1. Könige 12, Vers 1. Da ist von ganz Israel die Rede und es ist deutlich, die Gesamtheit des Volkes. Aber es muss sozusagen nicht jeder einzelne individuelle Israelit da eingeschlossen sein. Es geht hier um eine Gesamtheit des Volkes, die dann lebt. Also ganz Israel wird gerettet werden. Und dann fragen wir Paulus, ja, aber wann wird das geschehen? Welche Gesamtheit ist hier gemeint? Und dann schauen wir, wenn wir diese Verse weiterlesen, dass Paulus offensichtlich von der Endzeit redet. Und dass Paulus offensichtlich davon redet, aus Zion wird der Erlöser kommen. Aus neutestamentlicher Perspektive wissen wir, hier ist von der Wiederkunft Jesu Christi die Rede. Und wenn wir nun die Gesamtaussage des Neuen Testamentes dazu nehmen, dass zum Ende der Zeit Christus wiederkommen wird, dann ist ganz deutlich, dass Paulus hier genau diesen Zusammenhang meint, dass der Erlöser kommen wird, dass der Menschensohn, der große endzeitliche Richter, der Messias, kommen wird und dann das ganze dann lebende Israel gerettet werden wird. Und wir wissen etwa durch den Propheten Sacharja, was dann geschehen wird. Da heißt es in Sacharja 12, Vers 10, dass Gott über das Haus David und die Bewohner von Jerusalem ausgießen wird den Geist der Gnade und des Flehens. Und sie werden, heißt es dann, auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und sie werden über ihn wehklagen, wie man über den einzigen Sohn wehklagt. Verstehen Sie, wenn Christus wiederkommen wird auf den Ölberg, wie das auch in Sacharja beschrieben wird, dann werden die dann lebenden Juden, die dann noch überlebenden Juden, ihn sehen. Und sie werden ihn sehen als den, den sie durchbohrt haben. Christus wurde im Auftrag der Juden durch die Römer gekreuzigt. Und das wird dann geschehen. Und bevor das geschieht, macht die Heilige Schrift deutlich, wird sich die Lage der Welt massiv zuspitzen, wird der Antichrist seine Macht entfalten und da wird dann passieren, was in Sacharja 13, Vers 8 und 9 steht. Es soll in dem ganzen Land geschehen, spricht Jahwe, dass zwei Teile darin ausgerottet werden sollen und untergehen. Und nur der dritte Teil soll darin übrig bleiben. Und ich will den dritten Teil durchs Feuer gehen lassen und läutern, wie man Silber läutert und ihn prüfen, wie man Gold prüft. Die werden dann meinen Namen anrufen und ich will sie erhören. Ich will sagen, es ist mein Volk. Und sie werden sagen, Jahwe, mein Gott. Verstehen Sie, das sind die den ehemals Gekreuzigten erblicken und sagen, den haben wir durchbohrt. Und Sacharja 13 beschreibt hier Ereignisse der Endzeit. wenn der Antichrist seine letzten grausamen Kämpfe gegen Israel führen wird. Und wenn nochmal in diesen letzten Auseinandersetzungen ein großer Teil des dann lebenden jüdischen Volkes sterben wird. Und Gott macht deutlich, ein dritter Teil, ein großer, großer Teil der dann lebenden Juden wird überleben. Und das sind diejenigen, die den erblicken werden, den sie nicht sie persönlich, aber denen das jüdische Volk damals mit zu durchbohren gewissermaßen geholfen hat, denen das jüdische Volk an das Kreuz gebracht hat durch die Römer. Und das wird sein, wenn Christus wiederkommt. Und dieser dritte Teil, nach allem, was wir so aus den biblischen Zusammenhängen erheben können, dieser dritte Teil, der wird dann ganz Israel sein. Die Gesamtheit des dann lebenden Israels, der gerettet wird, weil er Christus als seinen Erlöser annimmt. Weil er erkennt, es kommt der Erlöser aus Zion. Es ist der Christus, der auf dem Ölberg landet, der auf dem Ölberg ankommt. Und wissen Sie, wodurch Israel dann gerettet werden wird? Durch den Glauben an den Erlöser. Und das macht Paulus ja in diesem letzten Vers deutlich. Sie waren im Unglauben verschlossen, aber er wird sich über sie erbarmen. Das heißt, sie werden zum Glauben an Christus finden und werden so gerettet werden. Es gibt auch für die Juden der Endzeit keinen Sonderweg, der in irgendeiner Weise an Christus vorbeiführen würde. Aber sie werden durch Christus gerettet werden, sagt Paulus. Und dann werden all die Verheißungen, die mit der Zukunft Israels verbunden sind und noch ausstehen, werden dann erfüllt werden. In Jesaja 45, Vers 25 heißt es, in Jahwe wird der ganze Same Israels gerecht werden und wird sich rühmen. Das ist ganz Israel. Oder Jesaja 54, Vers 13, es werden alle deine Söhne Jünger Jahwes sein und großen Frieden haben. Da werden sich dann diese ganzen Verheißungen über ganz Israel, über die großartige, endgültige Zukunft des Volkes Gottes erfüllen. Und Paulus macht in Römer 11 deutlich, das wird gerade nicht an Christus vorbei geschehen, sondern es wird durch Christus geschehen. Sie werden zum Glauben an ihn, den Herrn und Erlöser, kommen. Und dann bringt er die Sache ziemlich schnell zum Schluss. Er sagt, Vers 28, hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar zur Zeit noch Feinde, hinsichtlich der Auserwählung aber Geliebte um der Väter willen. Also Gott wird sein Volk nicht verwerfen. Gott wird zu seinen Verheißungen stehen. Und das bekräftigt Paulus dann nochmal in Vers 29. Denn Gottes Gnadengaben und Berufung können ihn nicht reuen. Überlegen Sie mal die ganze Fülle der Verheißungen, die Gott für Israel im Alten Testament bereithält. Paulus macht deutlich, das nimmt Gott nicht zurück. Natürlich, Gott hat nicht versprochen, dass jeder einzelne individuelle Israelit, der jemals lebt, gerettet wird. Das steht nirgendwo. Das hat er auch im Alten Testament nicht versprochen. Das haben wir schon bei den Beispielen Paulus gesehen, dass Gott mit seinen verschiedenen Segnungen immer auch wieder ausgewählt hat. Aber es wird das, was dann ganz Israel, was übrig bleibt, das wird sich an Christus als den Retter wenden. Und sie werden als Ganzes am Ende gerettet werden. Und dann werden sich all die Verheißungen erfüllen, die Gott diesem Volk endgültig gegeben hat. Das ist die große Perspektive, die Paulus hier vor unseren staunenden Aussagen ausbreitet. Und es ist interessant, dass die Stellen, die Paulus dann in diesem Zusammenhang bringt, also etwa Jesaja 27. Und an Jesaja 27 klingt auch Hesekiel 36 an. Und es sind viele indirekt, auch viele andere alttestamentliche Stellen hier mit betroffen. Etwa Jeremia 31 ab Vers 23. Und wissen Sie, all diese Passagen machen deutlich, dass die endzeitliche Rettung Israels, dieses geistliche Geschehen, wenn sie Christus als ihren Erlöser und Messias annehmen, dass das damit verbunden ist, dass Gott dann auch die irdischen Verheißungen, die er ihnen gegeben hat, den Besitz des Landes, dass auch das dann endgültig erfüllt wird. Also deswegen sagt ja auch Sacharja, dass Jesus auf den Ölberg zurückkommen wird. Dass Gott dann dort sein Reich hier auf dieser Erde auch aufrichten wird. Dass Israel auch all diese irdischen Verheißungen, die jetzt noch ausstehen, dann in Anspruch nehmen darf. Und Paulus beruft sich ja auch ausdrücklich auf die Väterverheißung und in diesen Väterverheißungen ist das auch deutlich geworden. Wir wissen nicht, wann Gott diesen Plan endgültig umsetzt. Aber wir sehen mit Staunen, dass was vor wenigen Jahrzehnten noch völlig undenkbar gewesen wäre, dass das Schritt für Schritt Gestalt annimmt. Dass das Volk in dieses Land zurückgekehrt ist. Dass auch äußerlich dieses Land sich in einer Weise entwickelt, wie man es überhaupt sich niemals hätte vorstellen können. Als Mark Twain 1867 nach Palästina reiste, hören Sie mal, was er da in sein Tagebuch schrieb. Da schrieb er, ein wüstes Land, eine Einöde gibt es hier, die von keiner Fantasie mit dem Glanz von Leben geschmückt werden könnte. Wir sahen auf dem ganzen Weg kein einziges menschliches Wesen. Kaum ein Baum oder Strauch tauchte auf einmal auf. Schreibt Mark Twain noch 1867. Und ein Reisender im Jahre 1927 schrieb Folgendes. Das Palästina von heute ist ein Land der Ruinen. In fast keinem anderen Land sind die Ruinen so zahlreich. Das Land, das früher so eine große Bevölkerung ernährte, liegt nun völlig unfruchtbar da. Das war die Situation noch im 19. Jahrhundert. Und Sie wissen, was seitdem alles geschehen ist. Und wenn Sie jetzt nach Israel kommen, sieht es schon ganz anders aus. Die Wüste blüht an vielen Stellen. Natürlich ist das noch längst nicht die Erfüllung der Verheißungen, von denen die Bibel spricht. Die überwältigende Mehrheit des Volkes Israel lehnt den Messias nach wie vor ab. Aber es ist schon jetzt dieser Überrest, auch da, wie er zu allen Zeiten da war, der Juden, die an Christus als den Messias glauben. Und Paulus sagt hier in Römer 11, es wird die Zeit kommen, wo dann ganz Israel, das ganze dann noch lebende Israel, das durch diese grausamen letzten Auseinandersetzungen der antichristlichen Zeit hindurchgegangen ist, gerettet wird. Und wir sehen aus dem Zusammenhang, es wird gerettet werden durch den Glauben an Christus allein. Und damit haben wir unseren weiten Weg für heute zum Abschluss gebracht. Ich fasse alles noch einmal zusammen und danke Ihnen bei dieser Gelegenheit schon mal, dass Sie so treu und so geduldig das alles bis zum Ende mitverfolgt haben. Aber meine große Hoffnung ist, dass Sie jetzt wirklich einen Eindruck von diesem Gesamtzusammenhang Römer 9 bis 11 haben. Dass Sie ein Stück ein Gefühl dafür bekommen haben, wie Paulus das schildert, wie Gott mit seinem Volk zum Ziel kommt. Da war am Anfang die Frage gewesen, ist Gottes Verheißung zuverlässig? Und die Antwort lautete ja, denn Gott erwählte immer nur einen Ausschnitt. Und dann die Frage, ist Gott in seiner Souveränität noch gerecht? Und die Antwort ja, denn bei Gott gibt es nur Gerechtigkeit oder Gnade. Dann die dritte Frage, kann der Mensch dann überhaupt zur Verantwortung gezogen werden? Und die Antwort lautet ja, weil Gott alle Menschen zum Glauben ruft durch Jesus Christus. Und die vierte Frage, ja, aber wenn das so ist, hat denn Israel den Ruf zum Glauben nicht gehört? Und die Antwort lautete doch, aber sie haben sich trotzdem verweigert und verhärtet. Und dann die große bedrückende Frage am Schluss, gibt es dennoch Hoffnung und Zukunft für Israel? Und Paulus beantwortet die einmal für die Gegenwart. Da drängt sich die Frage auf, hat denn Gott sein Volk verstoßen? Und Paulus sagt, nein, Gott hat es nicht verstoßen, denn es gibt einen Überrest. Seht mich an, Paulus, seht alle gläubigen Juden an, die jetzt im ersten Jahrhundert leben und die zu Christus gehören. Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Gott hat sein Volk nicht total verstoßen. Und was, Paulus, wird in der Zukunft werden? Ist das Volk dann vielleicht für immer verloren? Das Volk in seiner Gesamtheit? Und Paulus sagt, nein, das wird nicht geschehen, denn ganz Israel wird gerettet werden. Ganz Israel wird den Erlöser anrufen und ewigen Frieden finden. Was für einen großen Bogen spannt Paulus da vor uns auf. Und jetzt gehen wir wieder zurück in den gesamten Römerbrief. Wir stellen das in den gesamten Römerbrief hinein, diese drei Kapitel 9 bis 11. Und wir sehen einmal mehr, was Gottes Grundprinzip ist, mit dem er Menschen rettet. Durch den Glauben an Jesus Christus. Auch Israel ist nur ein weiterer Spezialfall dafür. Aber ein weiteres Beispiel für dieses Grundprinzip. Gott spricht Menschen gerecht. Gott rettet verlorene Sünder. Allein durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus, der unsere Strafe getragen hat und der uns mit dem Vater versöhnt. Das ist die große Botschaft, die über allem steht. Und so lassen Sie mich schließen mit einer Jüdin. Einer Jüdin, die im 20. Jahrhundert gelebt hat. Ihr Name war Marie Chajos, sie ist geboren in Ungarn als Kind jüdischer Eltern. Und noch bevor die Judenverfolgung beginnen, lernt Marie Chajos Jesus Christus kennen und sie merkt, das ist der versprochene Retter, das ist der Messias. Und sie betet Jesus Christus an als ihren Gott und Herrn. Und dann kommt sie, eben weil sie ja Jüdin von Geburt aus ist, hinein in die Mühlen des Naziterrors. Und sie erlebt, wie sie bewahrt wird, wie der Herr Jesus Christus sie durchträgt und sie festhält. Und 1959 kommt sie dann nach Deutschland, um in Deutschland Menschen zu Jesus Christus einzuladen. Und sie sagt, auch ich als Jüdin weiß, es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keinen anderen Weg zur Rettung als den Versöhner Jesus Christus. Und viele Jahre später, als dann ihr Mann, der auch Christ geworden war, an Leukämie stirbt, da wissen sie sich beide fest verankert in der Gewissheit, dass Christus sie durchtragen wird. Und ihr Mann sagt ihr kurz vor seinem Tod, Marie, du sollst wissen, dass ich mit Freuden heimgehe. Und als es dann soweit ist, da kann die Jüdin schreiben, in diesen Minuten erlebte ich, dass Jesus Christus mich, die ich ein ganzes Leben lang eine Sklavin der Todesangst gewesen war, davon völlig frei machte. Diese Frau hat erfahren, was es heißt, zu Jesus Christus als dem Herrn und Retter zu finden. Sie gehört zu diesem gläubigen Überrest, den es zu allen Zeiten gab. Dass eben nicht nur Menschen aus den Heidenvölkern, sondern auch Menschen aus dem Judentum den Weg zu Christus als ihrem Herrn und Erlöser finden. Und Gott sagt, auch die große Perspektive, auch die große Verheißung für mein Volk Israel wird sich noch erfüllen. Und so ist es unsere Verantwortung als Christen, als Heidenchristen, aber auch als Judenchristen zu beten. Auch für dieses Volk Israel. Dafür zu beten, dass auch Juden zum Glauben an Jesus Christus finden. So wie wir dafür beten, dass Moslems zum Glauben an Jesus Christus finden, dass Hindus, dass vermeintliche Atheisten, dass postmoderne Hannoveraner und Bautzener zum Glauben an Jesus Christus finden, so dass wir auch für die Juden beten. Dass der lebendige Gott seine großen Verheißungen auch an ihnen endgültig wahrmachen werde. Er wird es tun. Und er will auch uns diese Geborgenheit schenken, die es nur in Christus gibt. Diese Gewissheit, dass der Herr uns durchträgt bis zum Ziel. Die wir gestern buchstabiert haben, diese Gewissheit, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Und meine herzliche Bitte, sollte jemand unter Ihnen sein, der diesen Schritt zu Christus noch nicht gegangen ist. Wir gehen ja immer, wenn wir uns so treffen, mehr oder weniger selbstverständlich davon aus, dass die meisten von uns das getan haben und wir reden und predigen hier, als zu Christen. Und das ist ja auch die Aufgabe dieser Tagung. Eine Stärkung, eine Zurüstung der Christen zu sein für ihren Weg im Glauben und für ihren Dienst in dieser Welt. Aber wir blicken einander nicht ins Herz. Und das ist auch gut so. Nur Gott blickt uns ins Herz. Und deswegen muss ich das auch überhaupt nicht wissen. Aber ich will nur sagen, wenn jemand hier sein sollte, der das nicht von sich bekennen kann, mein Leben gehört Jesus Christus. Der das nicht aus Überzeugung sagen kann, ich glaube an ihn als meinen Erlöser. Ihm gehört mein Leben, ihm werde ich folgen, er hält mich fest und er bringt mich sicher ans Ziel. Wenn Sie das so von sich nicht sagen können, dann verstehen Sie doch diese ganze Auslegung des Wortes Gottes auch als einen Ruf, mit dem Jesus Christus sich an Sie wendet. Wir haben so oft darüber gesprochen jetzt, was es bedeutet, zum Glauben zu finden. Wir haben so oft darüber geredet, warum Christus sterben musste, um unsere Feindschaft und Ignoranz und unseren Unglauben gegenüber Gott, um das wegzunehmen, um die Schuld zu tragen, die wir alle verdient hätten. Und wenn Jesus nicht gekommen wäre, dann würden wir uns alle mit Sicherheit in der Hölle wieder treffen. Aber er ist gekommen und er hat sein Leben gegeben. Und er ruft auch Sie. Er ruft Sie und sagt, gucke, was ich für dich getan habe und wage es, dich mir anzuvertrauen. Gib zu, dass du meine Vergebung brauchst und ich werde dich retten und ich werde dich sicher nach Hause bringen. Und ich werde dich auch für all die Herausforderungen, die hier noch auf dich warten, ich werde dich wappnen, ich werde bei dir sein, ich werde dich tragen. Christus verspricht uns nicht, dass er unbedingt vor allem Leid uns bewahrt, aber er verspricht, dass er treu an unserer Seite steht, dass er seine Leute nie mehr loslässt. Und dass auf Jesus Christus hundertprozentig Verlass ist. Vertrauen Sie ihm. Er ist der Herr. Er ist der König. Jesus Christus. Amen.